herzlich willkommen zum Transformations-Podcast, der Podcast für Transformation in der Lean, agilen oder digitalen Welt. Es begrüßt Sie Ihr Host Bert Jakobsen-Kramer. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Überflug machen über das Thema. Warum? Weil wir vorhin hier gesehen haben in der Rückmeldung, also irgendwie scheint diese Disruption und diese Veränderung bei den Mitarbeitern noch nicht angekommen zu sein. Nicht bei allen, okay? Also wir leben in der VUCA-Welt, wir haben hier Komplexität und hier rechts die Zeit, über die Zeit. Und wir sehen eben jetzt in den letzten Jahren ganz verstärkt, dass wir hier diesen technologischen Wandel haben und der erzeugt einen disruptiven Druck. Und die Frage ist eben, wo sind wir mit unserem Unternehmen auf dieser Zeitschiene? Also sind wir noch hier und haben wir noch Zeit? Oder sind wir schon mittendrin in der VUCA-Welt, wo wir Volatilität haben, Unsicherheit, Komplexität und Zweideutigkeit? Oder sind wir vielleicht schon hier? Und rennen quasi der Disruption schon hinterher. Und dazu habe ich euch jetzt ein paar Folien mitgebracht, damit wir Disruption besser verstehen können. Und die Frage ist hier, Fifth Avenue, das Jahr 1900, finde das Auto. Sieht man doch sofort, ne? Okay. Ich helfe euch natürlich. Das ist das eine Auto auf der Fifth Avenue 1900 in New York. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung. Da können wir mal schön sehen, wie Disruption sich auswirken kann. Das ist jetzt das Jahr 1913. Und jetzt lautet die Frage, finde die eine Pferdekutsche. Da ist sie. Und das ist Disruption. Das heißt, ein gesamter Markt, der sich innerhalb von 13 Jahren völlig verändert. Von 10% fahren Pferdekutsche zu 10% fahren Auto zu 10% fahren Pferdekutsche. Und das ist diese S-Kurve der Produktadaptation im Markt. Das heißt, da passiert lange Zeit nichts. Und dann kommt auf einmal so dieser Wechselpunkt und dann gibt es diesen 80% Umschwung im Markt und hier oben sind dann noch die Nachzügler, die dann nachziehen mit der Technologie. Und interessanterweise, ihr habt das ja alle schon erlebt in eurem Leben. Wo haben wir es schon erlebt? CD zu Streaming, analoge Kameras zu Digitalkameras, Nokia zu iPhone. Und da sehen wir eben, wie schnell sowas gehen kann. Und das wäre die Botschaft an eure Kollegen, die ihr nutzen könnt, ja, wo ihr sagen könnt, schaut mal, wir hatten die Disruption im Musikmarkt, dann ist sie rübergegangen in den Hotelmarkt, ne, mit Airbnb und dann jetzt geht sie weiter ins Bankwesen, da findet jetzt gerade die Disruption statt. Ja, sodass dann, ich glaube, den Kollegen sofort klar werden kann, ja, das wird uns irgendwie betreffen, das geht auf jeden Fall nicht an uns vorbei. Und dazu gibt es noch einen interessanten Aspekt. Wenn wir drauf schauen, wie sich jetzt gerade in der Informationstechnologie diese Innovationswellen gestaltet haben, dann sehen wir, dass wir vor der Zeit der Personalcomputer, also der Kleinrechner, hatten wir diese Mainframe-Ära, ne? IBM Mainframes. Und das war so Supply Chain fokussiert. Dann kam, also Industrie, dann kam der Konsumermarkt mit den PCs und den Apples. Ne, die Ära haben wir ja alle mitgemacht. Ne, ich kann mich noch gut erinnern, mein erster Rechner, ne, der, so ein DOS-Rechner, der immer abgestürzt ist die ganze Zeit. Ne. Okay. Und dann sind wir reingekommen in die dritte Ära. Das ist die Ära von globalen Netzwerken, von also globalen IT-Ökosystemen. Und jetzt sind wir voll drin in der Phase des Cloud Computing. Und jetzt haben wir globale Daten-Cloud-Netzwerke. Und die nächste Stufe wird sein, dass wir quasi ein System haben oder vielleicht zwei auf der ganzen Welt. Und das können wir jetzt schon sehen. Ich habe euch hier eine Statistik mitgebracht von einem Newsletter, den ich jüngst bekommen habe. Und da sehen wir das sehr schön, die wertvollsten IT-Plattformen der Welt nach Marktkapitalisierung. Und da sehen wir sehr schön den nordamerikanischen Block mit Apple, Facebook, Amazon, Google, also Alphabet etc. Und dann sehen wir den asiatischen Block mit Tencent, Alibaba, Samsung, Baidu etc. Und dann sehen wir leider dieses etwas traurige Bild in Europa. Und das wird bedeuten, dass es jetzt geostrategisch ja schon um die Frage geht, wo finden wir unseren Platz? Und dieser geostrategische Kampf um Europa, der findet aktuell hier direkt in Europa statt. Das ist die Frage Huawei 5G-Telefonie oder das amerikanische Netz, also die amerikanischen Chips. Und die Frage ist eben, wo orientieren wir uns hin? Also es gibt wahrscheinlich eine hohe Annahme, dass wir uns wahrscheinlich dem amerikanischen, nordamerikanischen Daten-Cloud-Ökosystem-Netzstruktur uns unterordnen werden. Das ist immer wichtig, sich das klar zu machen. Das ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist eine Unterordnung. Und das Gleiche oder die andere Alternative ist, ordnen wir uns dem asiatischen Daten-Cloud-Ökosystem unter. Und das Schönste wäre natürlich, wenn wir es schaffen würden, in Europa eine eigene Daten-Cloud-Ökosystemlösung zu entwickeln. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf dieses Technologie-Disruptions-Framework von Tony Seba. Das sind im Grunde vier Elemente. Ein Element hatte ich jetzt schon gesagt, diese S-Kurven in der Produktadaptation mit Early Adopters, dann die Late Majority und also die Majority und dann die Late Followers. Und jetzt ist es nochmal wichtig zu verstehen, warum kommt denn jetzt diese Disruption? Und das lässt sich ganz einfach erklären. Also erstmal haben wir immer Technologiekostenkurven. Das heißt, wir sehen, dass eine Technologie über die Zeit immer günstiger wird. Zum Beispiel das Mooresche Gesetz. Also eine Verdopplung der Prozessorleistung innerhalb von 18 Monaten bei gleichbleibenden Preisen. Und diese Technologiekostenkurven, die sehen wir überall und die sehen wir jetzt auch zum Beispiel bei dem Thema Solarenergie. Also Solarenergie ist die Energie der Zukunft, die ist wird jetzt schon in großen Solarkraftwerken hergestellt unter dem Stromleitungspreis der Bundesrepublik. Der liegt bei 6 Cent, glaube ich. Und Strom kann mittlerweile hergestellt werden für unter einem Cent. Und das führt jetzt schon dazu, dass zum Beispiel in China die 100 Kohlekraftwerke, die geplant werden, nicht mehr gebaut werden. Der Markt wird da jetzt schon disruptiert. Die bauen jetzt Solarkraftanlagen. Dann haben wir eine weitere Technologie. Das sind diese Sensortechnologien vorne am Auto fürs autonome Fahren, die NIDAS, ne, heißen die doch. Das war auch eine sehr teure Technologie. Auch die ist mittlerweile durch die Produktkostenkurve extrem gesunken. Und jetzt nehmen wir uns noch als letztes das Thema Prozessorleistung dazu und auch da nochmal der kurze Hinweis, ja, wie viel Prozessorleistung steckt in so einem Smartphone heutzutage? Und da gibt es da diese schönen Vergleiche, wo man sehen kann, dass die Prozessorleistung, die hier drin steckt, das war vor 20 Jahren ein gesamtes Rechenzentrum mit großen Mainframes. Und da sehen wir eben, dass sich Technologie weiterentwickelt und wir haben diese Kosten, Produktkostenkurven und dann passiert Folgendes, dann haben wir Technologiekonvergenz. Dann kommt irgendjemand auf die Idee und sagt, dann nehme ich doch jetzt mal günstige Energie, kombiniere das mit Sensortechnologie und Prozessorleistung und dann haben wir autonomes Fahren im elektrifizierten Markt. Und die Batterien, die sind jetzt auch günstiger geworden und dann kommt irgendjemand auf die Idee und sagt, bumm, jetzt mache ich hier ein neues Geschäftsmodell und produziere so ein autonom fahrendes Auto mit 500.000 Kilometer Fahrleistung für 15.000 Euro. Aber das ist einfach mal sozusagen diese Grundaussage in diesem tollen Vortrag von Toni Sieber. Und das lohnt sich einfach, sich damit zu beschäftigen. Sehr schön. Okay, ich glaube, wir haben das Spannungsfeld jetzt gut ausgebreitet. Und jetzt ist natürlich, und da habt ihr völlig recht, die relevante Frage, was bedeutet jetzt Disruption für uns selbst in unserer Organisation? Und dazu möchte ich gerne hier zu diesem Modell hier überleiten. Das ist ein Modell von mir, was ich vor 3 Jahren entwickelt habe, vor 4 Jahren mittlerweile, Evolution von Organisationsmodellen. Das erfreut sich unheimlicher Beliebtheit im Markt. Und das möchte ich euch einmal kurz herleiten. Es geht jetzt nämlich um die Unterschiede zwischen der Hierarchieorganisation, der Wertstromorganisation und schlussendlich der agilen Organisation. Und da können wir gleich wunderbar sehen, wie jetzt diese Disruption, die in der VUCA-Welt stattfindet, jetzt doch einen unheimlichen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir uns selbst organisieren. Und ich fange mal hier vorne an mit der Hierarchieorganisation. Ich habe hier auch noch mal eine Folie mitgebracht, dann machen wir das auf beiden Ebenen hier. Wenn wir uns mal die Hierarchieorganisation anschauen, dann sehen wir, die ist eben so aufgebaut. Wir haben hier eine klassische Hierarchie, ne, mit Geschäftsführung, Bereichsleitung, Teamleitung, und dann haben wir hier vielleicht die Teamleiter oder die Operator, die direkt am Band stehen, und dann fließt hier ein Wertstrom durch. Und dann kennen wir das, dass wir da Strategie und Entscheidungen fällen und dass wir Richtlinien veröffentlichen und dass da Budget festgelegt wird und Ziele. Ja? Und auf der Gegenseite geht es dann darum, dass wir das umsetzen, dass wir die Leistung bringen und die Verantwortung übernommen wird. Und was machen wir den ganzen Tag? Berichte schreiben. Ne? Da werden ständig Berichte geschrieben. Okay, in so einer Organisation. Und diese Organisation, die ist sehr erfolgreich. Und sie liefert uns etwas, und das ist eine Frage, die man sich oft nicht stellt, und die Frage möchte ich jetzt gerne stellen. Was ist denn das Ziel so einer Organisation? Wenn ich mir jetzt eine Hierarchie anschaue, dann ist das Ziel so einer Organisation ist Stabilität. Die Organisationsform gibt mir Stabilität. Die ist eben sehr stabil und sie gibt mir als Resultat Stabilität. Das liefert sie mir. Und das können wir wunderbar an den historischen Beispielen belegen, die es ja nun gibt. Ich nehme mal ein Beispiel, die römisch-katholische Kirche, die gibt es jetzt mittlerweile seit 2000 Jahren. Und es ist immer noch die gleiche Struktur. Wir haben immer noch einen Papst, wir haben immer noch Bischöfe, wir haben immer noch Priester. Und die ist sehr stabil offensichtlich, das funktioniert. Und da könnt ihr gerne mal selbst schauen in eurem Umfeld, die Organisationen, die es lange gibt, das sind in der Regel Hierarchien. So, wo kommt die Hierarchie her? Die Hierarchie ist die militärische Organisation. Da kommt sie her. Was hatten wir hier in Mitteleuropa jahrhundertelang? Krieg, ein Krieg nach dem nächsten im Grunde, ne? Ein Krieg nach dem nächsten. Insofern sind wir sozusagen als Kultur daran gewöhnt, in Hierarchien uns zu bewegen. Das kennen wir eben. Und das kennt auch jeder aus seinem eigenen Leben. Das fängt in der Grundschule an und dann geht das in die Mittelstufe und dann ins Gymnasium und dann bin ich im Studium. Da habe ich auch immer Professor-Student-Verhältnis. Und wenn ich das irgendwann dann mal geschafft habe, dann komme ich hier in so ein Unternehmen und da habe ich dann auch wieder jemand, der über mir die Entscheidung fällt für mich. Ne? Und ich arbeite dem zu. Das ist also die Hierarchie. So, und jetzt können wir sagen, Stabilität ist ein Vorteil. Was ist der Nachteil der Hierarchie? Genau, das Gleiche ist der Nachteil vielleicht. Ne? Es ist dann eben zu stabil. Ne? Entscheidungen dauern langsam. Ich muss das die ganze Zeit durch diese Bürokratie da durchschieben, meine Entscheidungen. Ne? Mir fehlt Geschwindigkeit, Wandlungsfähigkeit. Und da gibt es eine sehr schöne Untersuchung von Kotter. Der hat das 2001 veröffentlicht, und das ist eine Studie zu Wandlungsfähigkeit von Unternehmen. Und was hat er gemacht? Der hat in einer gleichen Branche Unternehmen miteinander verglichen in Hinsicht auf Wandlungsfähigkeit. Also der hat quasi eine starre Hierarchieorganisation verglichen mit einem anderen Unternehmen, die vielleicht auch eine Hierarchie haben, aber die insgesamt wandlungsfähiger waren, mit kürzeren Entscheidungswegen, flacheren Hierarchien. Und nach Und dann hat er nach 10 Jahren über verschiedene Branchen hinweg mal geschaut, wie haben sich diese Unternehmen entwickelt. Und das Interessante ist, und das kann einen auch, muss einen ja gar nicht wundern, das ist natürlich sofort einem zugänglich, dass die wandlungsfähigen Unternehmen einen höheren Marktwert hatten, und zwar 756% mehr Marktwert hatten als die nicht wandlungsfähigen Unternehmen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil die Kernaussage ist, Kultur ist ein Asset. Kultur ist kein nice to have mehr. Das ist ein Asset mittlerweile. Und ihr seht das daran, dass ihr euch um Bewerber bemüht am Markt, damit die zu euch kommen. Und ich kann euch sagen, es gibt ja, die in einer sehr attraktiven Stadt ihr Forschung- und Entwicklungszentrum haben und die haben das gleiche Problem. Die kriegen nicht mehr die guten Absolventen. Weil die Absolventen sagen, da will ich nicht hin. Die sind mir nicht wandlungsfähig genug. Da möchte ich lieber woanders hin. Und insofern ist das ganz relevant. Das hat sich unheimlich geändert in den letzten Jahren, dass die Unternehmen begreifen, Kultur ist ein Asset. Das ist kein nice to have. Das ist ein Asset. Okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Es gab dann in den 70er, 80er, 90er Jahren ein Sprung in eine andere Form der Organisation, und das ist das Wertstrom, die Wertstromorganisation, ausgehend von der Firma Toyota in Japan. Ganz kurz, Japan hatte eine andere, ich sag mal, historische Situation als Europa bzw. Nordamerika. Nach dem Krieg war das ein Land, was vollkommen zerstört war, nahezu. Wir hatten in Europa den Marshallplan. Das heißt, wir konnten die ganzen Fabriken, die hier abgebaut wurden und teilweise in den Osten verlagert wurden, hier mit frischem Geld neu aufbauen. Ein Grund, warum wir hier ein Wirtschaftswachstum erlebt haben. Und in Japan gab es diese Situation nicht in diesem Maße. Die hatten auch ein Kreditfinanzierungsprogramm durch die USA, aber das war nicht so stark wie hier. Das liegt an dieser geostrategischen Situation, dass wir damals sozusagen, dass Europa aufgebaut werden sollte gegen den sowjetisch-kommunistischen Block. Okay, und dann hatten wir eben folgende Situation. Die Familie Toyota, die ja vorher Webstühle hergestellt hat. Die haben dann im Zuge des Zweiten Weltkrieges für sich entschieden, jetzt bauen wir mal Autos. Und die haben da mit einfachsten Mitteln angefangen, Autos zu entwickeln und zu bauen. In einem Land mit wenig Ressourcen, richtig? Und in einem Land, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, nach Japan zu fahren, wo es unheimlich darum geht, Qualität zu liefern, wo man einen Gesichtsverlust erleidet, wenn man keine Qualität liefert. Und wer mal in Japan war und das erleben kann, es geht um Pünktlichkeit. Es geht darum, dass man pünktlich ist. Man kommt nicht zu spät. Man ist immer pünktlich beim Termin. Der Zug kommt pünktlich. Da gibt es ja die wildesten Geschichten, dass sich da Zugführer umgebracht haben, weil der Zug nicht pünktlich war. Habt ihr das mal gelesen? Habt ihr sowas mal gelesen? Ja? Das ist ja unfassbar im Grunde. Ja? Aber das ist eben Teil dieser japanischen Kultur. Ich liefere Qualität und ich bin pünktlich. Okay, und wenn wir uns jetzt das Toyota-Haus anschauen, dann haben wir da eben, oder das Lean-Management-Haus, dann haben wir eben beste Qualität zu optimalen Kosten in kürzester Durchlaufzeit. Und dann haben wir diese beiden Türme. Und was taucht da wieder auf? Just in time, also die Prozessachse. Und dann die Produktseite Build in Quality. Ich liefere Qualität. Dann haben wir ja noch ein Element, und das ist das Thema Verschwendungsvermeidung. Ne, 7 Arten der Verschwendung. Ne? Vorsichtiger Umgang mit Ressourcen, ne? Mit Ressourcen, mit Zeit und so weiter. Okay, gut. Und dann passierte ja Folgendes. Wir hatten dann den Ölcrash in den 70er Jahren. OPEC-Staaten erhöhen den Goldpreis, den Preis für Öl. Das führte dann hier zu einer Versorgungskrise. Und dann wisst ihr, dann hatten wir den Einbruch im Automarkt. Und keine 10 Jahre später, wer ist da wie ein Phönix aus der Asche herausgekommen aus dieser Krise? Toyota. Ist also innerhalb von Küsse zur Zeit zum Weltmarktführer geworden. Und dann kamen die 90er Jahre. Und dann sind die ganzen europäischen und amerikanischen Autohersteller total nervös geworden und gesagt, mein Gott, was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Was machen die denn da anders als wir? Und dann sind die in Scharen nach Japan gepilgert und haben sich angeschaut, was da passiert. Und was haben sie gefunden? Die Wertstromorganisation. Was ist die Wertstromorganisation? Ich fokussiere mich voll auf meinen Wertstrom. Auf nichts anderes. Ich habe zwar trotzdem noch eine Hierarchie, aber meine Art und Weise, wie ich die Hierarchie lebe, ist eine andere. Es geht um Wertstromfokussierung. Es geht darum, den Mitarbeiter am Band zu unterstützen, dass der störungsfrei produzieren kann. Deshalb sind die Hanshos, die Meister in der Produktion, die bestausgebildetste Personalgruppe in diesem System. Und dann haben wir die Supervisor und dann haben wir die Bereichsleiter und die Geschäftsführung. Und das läuft dann so ab, die Geschäftsführung unterstützt die Bereichsleiter, unterstützt die Teamleiter, die Supervisor unterstützen, die Operator unterstützen, optimale Wertschöpfung zu liefern. Also wir haben eine dienende Führung und wir dienen alle dem Wertstrom. Und Da sagen wir jetzt aus unserem heutigen Verständnis, ja, das ist ja alles klar, ne? Können wir ganz schnell zunicken und sagen, ja, das ist so. Und gleichzeitig hattest du vorhin erzählt, worum es hier eigentlich geht in der Führung. Dass es hier eigentlich darum geht, und das ist so ein typisches Zeichen für Hierarchie, ne? Großes Auto, großes Büro, große Führungsspanne. Ja? Und das ist übrigens ein typisches Merkmal einer Hierarchieorganisation. Man kümmert sich irgendwie um sich selbst. Man ist gar nicht so kundenfokussiert. Und das war eben in den 90er Jahren jetzt sozusagen das große Aufwachen. Aha, da gibt es ja eine andere Organisation, die Wertstromorganisation. Die machen das ja ganz anders. Und jetzt ist noch die letzte Frage, was liefert uns die Wertstromorganisation, was ist also der Zielzustand der Wertstromorganisation? Das ist Flexibilität. Das ist auf der Basis eines gut gemanagten Wertstroms optimale Flexibilität in der Produktion meiner Produkte nach dem Bedarf des Marktes. Das ist das, was mir die Wertstromorganisation liefert als Ergebnis. Und das können wir ganz gut an einem wichtigen Element in der Lean-Management-Methodik festhalten, also feststellen, das ist SMET. Also Single Minute Exchange of Dial, ganz richtig. Dial ist mein Werkzeug, Exchange ist Wechsel. Minute ist die Minute, 60 Sekunden, Single Minute. Also unter einer Minute wechsle ich mein Werkzeug. Das ist sozusagen der Goldstandard im Lean-Produktionsdenken. Und da fokussiert man sich drauf. Und das bedeutet, dass ich halt in der Lage bin, ein Werkzeug schnell zu wechseln. Wenn ich das schnell wechseln kann, kann ich in der Produktion ein anderes Produkt herstellen, was dann in der Sequenz, ja, ich stelle erst einen Passat her und dann einen Golf und dahinter kommt wieder ein anderes Auto, ja, in der Sequenz auf der gleichen Linie ganz flexibel nach Kundenbedarf herstellen kann. Okay? Also. Und das kennt ihr alle. Ich denke, das können wir hier abkürzen, das kennt ihr. Jetzt ist eine Sache wichtig, dass wir das noch verstehen. Industriehistorisch ist die Frage geklärt, welches Produktionssystem das erfolgreichere ist. Entweder Lean-Produktion oder, jetzt mache ich mal die Alternative auf, maschinenauslastungsfokussierte Produktion, was wir hier in Europa auch gerne machen. Wer mal in Japan war, der wird sehen, dass du beim Second Level und First Level Supplier und selbst bei Toyota in der Endmontage siehst du relativ alte Maschinen. Gerade bei den Suppliern, ich hatte das Glück, ich war jetzt letztes Jahr im November da, war ich wirklich überrascht, was für alte Maschinen da rumstehen. Die sind teilweise 30 Jahre alt. Also man würde sagen, so von aus unserer Sichtweise die letzten Dinger. Ne? Und was die da machen, ist, die investieren in Menschen. Die bilden die Menschen aus. Die sorgen dafür, dass die Menschen Lösungen entwickeln. Die haben eine Kaizen-Kultur. Die sagen sich, der Mensch, der will lernen, der ist entwicklungsfähig, der hat Lust auf Neues und der schafft das mit irgendeiner alten Maschine, optimale Qualität zu liefern. Und ich stand wirklich neben so einer Produktions-Workstation und dann denkst du, wie kriegen die da überhaupt noch Teile raus? Und dann guckst du da in den Behälter, alles perfekt geschliffene Teile. Also siehst richtig, wie optimal die Qualität ist. Und da purzelt ein Ding nach dem nächsten raus. Mit einfachsten Pokajoke-Problemlösungs-Build-in-Quality-Prozessschritten. Naja, und die Alternative ist, wir investieren in neue Maschinen. Ja, Menschen ist uns nicht ganz so wichtig, wir investieren in neue Maschinen. Und wenn ich jetzt neue Maschinen kaufe, was muss ich dann machen? Richtig, ich muss die Maschinen abschreiben und dann muss ich sie auslasten. Und nur wenn ich sie optimal auslasse, dann werden sie abgeschrieben. Das heißt, dann wirken sie, kann ich sie in meiner Bilanz eben sozusagen abschreiben und ist kein Ballast sozusagen in meiner Bilanz. Und dann habe ich eben diese Maschinenauslastungslogik und weniger die Prozesswertstrom-Kaizen-Logik. Und das ist der Grund, warum wir jetzt aktuell in der Krise der Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg die Zulieferer haben, die hier pleite gehen, die in die Insolvenz gehen. Die haben gerade vor ein paar Jahren in nagelneue Maschinen investiert, ne? Und jetzt bleiben die Aufträge weg. Und jetzt gehen die in die Insolvenz. Ne? Wobei du alternativ dazu mit gut qualifizierten Leuten, mit einer 20 Jahre alten Fräs- oder Drehmaschine, die schon längst abgeschrieben ist, jetzt wahrscheinlich durch diese Situation dich gut durchmanövrieren kannst. Und so ist die Denkweise im Lean-Produktionssystem. Jetzt abschließend dazu, das wollte ich eben nochmal rüberbringen, die Frage, welches System sich durchgesetzt hat, ist industriehistorisch schon geklärt. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Dieses Lean-Produktionssystem ist in den 70er Jahren entstanden. Wir haben jetzt eine Perspektive von 50 Jahren und wir wissen doch, welches System das bessere ist. Lean-Produktionssystem. Bei Caterpillar heißt das CPS. Bei Siemens heißt das SPS. Das ist immer das Gleiche. Und wir haben uns doch mittlerweile entschieden, dass das System das bessere System ist. Und deshalb stellt sich die Frage nicht, ob wir das machen, sondern nur, welchen Reifegrad wir erreichen. So. Und jetzt kommen wir zur agilen Organisation. Und jetzt kommen wir dazu zur Frage, was bedeutet das denn jetzt für uns, wenn wir hier über Disruption sprechen? Es ist jetzt leider so, dass das hier nicht mehr reicht. Wertstromorganisation und Flexibilität. Das reicht jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir es mit der VUCA-Welt zu tun, mit Komplexität, mit Disruption. Und jetzt haben wir eine ganz andere Dynamik im Markt und wir brauchen eine ganz andere Geschwindigkeit. Und jetzt brauchen wir eine Organisation, die sich ständig in der Lage ist, sich zu verändern. Und das ist der Zielzustand der agilen Organisation. Das ist eine ständige Veränderung der Organisation zum Kunden hin auf Basis von Wertströmen, je nachdem, wie stark der Kunde über welches Produkt an meiner Organisation zieht. Und hier in dieser Abbildung können wir auch ganz gut sehen, was hier noch gleich ist und was sich dann aber Hierarchie und Wertstromorganisation gleich bleibt, aber was zur agilen Organisation sich verändert. Was ist hier gleich zwischen Wertstrom und Hierarchieorganisation? Richtig, ich habe immer noch eine Hierarchie. Ich habe hier eine Hierarchie und ich habe hier auch eine Hierarchie. Da ist bloß sozusagen die Hierarchie umgedreht, weil ich das anders denke. Ich interpretiere die Hierarchie anders, aber ich habe immer noch eine klassische Linie, eine klassische Führungshierarchie mit Bereichsleitung, mit Geschäftsführung, mit Teamleitung, Unterabteilungsleitern und Mitarbeitern. Und jetzt kommt der Paradigmenwechsel. Jetzt gehen wir den Sprung in die agile Organisation und da haben wir keine Hierarchie mehr. Und das ist der Grund, warum die agile Organisation uns den Vorteil geben kann, nämlich die stetige Wandlungsfähigkeit, weil wir doch wissen, dass wir in der Hierarchie diese Nachteile haben. Lange Entscheidungswege, bürokratische Prozesse, komplizierte, langwierige Abstimmungs- Wege. Und was passiert denn in der Hierarchie? Ich habe hier meine Hierarchie, die ist top-down und dann kommt von der Seite mein Wertstrom, richtig? Und dann versuche ich da irgendwie durch die Linie und meine Silos meinen Wertstrom durchzuwringen. Und manchmal gelingt mir das ganz gut und manchmal gelingt mir das nicht so gut. Und jetzt ist es eben so, wir haben keine Zeit mehr dafür, für dieses Durchwringen. Wir brauchen jetzt eine Organisation, die wertstromorientiert ist und mit möglichst wenig Hierarchie sich am Wertstrom ausrichtet und dort die Wertschöpfung durchfließen kann. Und das ist das, was jetzt diese beiden Organisationen miteinander verbindet. Also nochmal, die Hierarchie und die Wertstromorganisation, das bindende Element ist, es bleibt eine Hierarchie. Wenn wir in die agile Organisation wechseln, wird die Hierarchie sozusagen runtergefahren, ist weniger wichtig, sondern was jetzt wichtig sind selbstorganisierte Kreise am Wertstrom. Was allerdings die Wertstromorganisation und die agile Organisation wiederum verbindet, ist Wertstromorientierung. Also mit anderen Worten, das ist doch kein Selbstzweck. Ich mache doch hier nicht Zettel kleben und Abbau von Hierarchie und Selbstorganisation zum Selbstzweck, sondern Wertstromorientierung ist ein integraler Bestandteil dieser Organisation. Ohne Wertstromorientierung macht eine agile Organisation überhaupt keinen Sinn. Was ist jetzt das Kernelement der agilen Organisation? Das Kernelement der agilen Organisation ist Selbstorganisation. Selbstentscheidungen fällen. Zentrale Führungsaufgaben, die vorher in der Linie durch eine Linienführungskraft übernommen wurde, werden in der agilen Organisation von den Teams selbst übernommen. Die planen ihre Kapazität selber, die planen ihre Prioritäten selbst, die planen ihre Auslastung selbst, die entscheiden relevante Produktentscheidungen selbst, also Fachentscheidungen werden selbst getroffen. Das heißt, ich habe hier eine Trennung zwischen disziplinarischer Führung und fachlicher Führung. Wir denken in Rollen und Mitgliedschaften. Das ist auch eine andere Denkweise. Und das kennen wir aus der agilen Produktentwicklung, aus dem Scrum-Denken. Da haben wir auch Rollen, richtig? Und das finden wir hier wieder in der agilen Organisation, dass wir jetzt in Rollen denken. Das heißt, wir haben hier selbstorganisierte Kreise. Und die sind zum Kunden hin möglichst interdisziplinär besetzt, sind sogenannte Wertschöpfungsteams, die jetzt ganz eng mit dem Kunden zusammen interdisziplinär als Kreis sich zum Kunden ausrichten und möglichst 50-60% aller Entscheidungen sofort treffen können, ohne weitere Abstimmung, ohne sich in der Linie irgendwie abstimmen zu müssen. Das entscheiden die einfach gemeinsam. Selbstorganisiert. Und dann haben wir darüber hinaus in einer weiteren Schale oder in eventuell Entwicklungsteams, wo dann eine Unterbeauftragung selbstorganisiert stattfindet. Auch ohne, dass da eine Linienführungskraft notwendig ist. Das heißt, wir haben Rollen und wir haben Mitgliedschaften. Dann kann ich in mehreren Kreisen Mitglied sein und ich kann in jedem Kreis eine unterschiedliche Rolle haben. Gut, und dann haben wir in der Regel noch zwei wichtige Elemente. Wir haben also einen starken Kunden- und Wertstromfokus. Das sagte ich schon, das brauchen wir. Das ist ein wichtiges, integrales Bestandteil dieser Organisationsform. Und wir haben einen Fokus auf kurzzyklischer Planung und kurzzyklischen Rückkopplungsschleifen. Also wir entfernen uns eher von diesem langfristig über Monate und Jahre durchgeplanten Prozessen hin zu kurzzyklischen Projekten mit Rückkopplungsschleifen zum Kunden. Okay, das sind jetzt erstmal die Grundgedanken in dieser Organisation. Und weil diese Organisation ja Selbstorganisation fokussiert, brauchen wir dann neben Rollen und Mitgliedschaften noch etwas. Das sind Governance-Regeln. Weil die Entscheidungen nicht mehr durch die Linie geklärt werden, wie in der alten Welt, sondern die Teams entscheiden selbstständig. Und um das zu ermöglichen, brauchen wir dann Governance-Regeln. Es muss sozusagen ein Regelwerk geben, in dem sich diese selbstorganisierten Teams verhalten können. Und was dann auch noch hilfreich ist, dass wir nicht nur Governance-Regeln anbieten, sondern auch andere Formen der Entscheidung uns angewöhnen. Wir haben manchmal die Situation, dass dann jemand nicht genau weiß, was er tun soll. Und dann geht er zur Führungskraft und sagt A oder B. Ne? Und dann sagt, also nimm mal A, ne? Kenne ich, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann ist quasi der Fehler schon passiert, weil wir das gar nicht wollen. Wir wollen ja, dass der Mitarbeiter selbst die Entscheidung fällt. Ja? Das heißt, wir können ihn noch coachen in der Entscheidung, aber der soll ja eigentlich selbst die Entscheidung fällen. Und das ist ja das, was wir uns über Jahre angewöhnt haben, was sich ja auch gut anfühlt, wofür ich ja auch bezahlt werde als Führungskraft, ne, wenn ich Entscheidungen fällt. Das fühlt sich ja auch gut an und es ist gleichzeitig sozusagen diese Box der Pandora. Ne? Das ist gleichzeitig das, was wir eigentlich nicht gerne wollen, weil wir wünschen uns doch eigentlich alle, dass die Mitarbeiter die Entscheidung fällen. Dann haben wir doch weniger Probleme. Und das ist eben dieses Spiel, was in der Linienorganisation gespielt wird. Das ist einfach eine Art und Weise der Beziehungsgestaltung. Und der Vorschlag ist, in der agilen Organisation mal aus dieser Hierarchiebox auszusteigen und das mal neu zu denken. Und dann würde man eben für die Selbstorganisation Governance-Regeln zur Verfügung stellen, dass jeder weiß, wie er sich entscheiden kann, was er entscheiden darf. Und eben andere Entscheidungswerkzeuge zur Verfügung stellen, die halt eine Alternative sind für die Abstimmung in der Linie. Okay. Gut, und jetzt zum Schluss noch zwei Punkte. Es ist eben im Moment, haben wir zwei Bewegungen in dieser ganzen Diskussion. Und diese Diskussion um die agile Organisation, die ist ja erst 5 Jahre alt. Das ist ja eine ganz junge Diskussion. Und jetzt haben wir zwei Diskussionsrichtungen. Die eine Diskussionsrichtung ist die kollegial geführte Organisation, dieses Schalenmodell mit den Kreisen. Das können wir jetzt gleich mal nochmal im Detail erklären. Und dann haben wir eine andere Form der Organisation und das ist Large Scale Scrum. Das ist auch eine agile Organisation. Und die basiert auf der, sag mal, Methode des agilen Projektmanagements, also Scrum. Und das sind zwei unterschiedliche Perspektiven, wie man jetzt Agilität leben kann. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, wir gehen da mal Stück für Stück durch. Wir fangen mal mit der... Okay, dann lass uns doch erstmal auf Large Scale Scrum schauen. Also Large Scale Scrum, die Grundaussage ist, ich mache nicht nur Scrum in der Produktentwicklung, sondern ich nutze das als Organisationsprinzip für meine gesamte Organisation. Large Scale Scrum sagt Folgendes, alles was ich mache, sind Scrums. Das ist mein Organisationsmodell. Alle Teams arbeiten in Scrums. Wir starten alle zur gleichen Zeit. Wir machen alle gemeinsam, ich sag mal, was weiß ich, einen 40-tägigen Sprint-Zyklus mit, keine Ahnung, 5 bis 10 Teams. Wir teilen uns gemeinsam alle einen riesen Produkt-Backlog. In der Sprintplanung vor dem 2-Wochen-Zyklus zieht sich jeder, je nach Team und Spezifikation und Kompetenz, aus dem großen Produkt-Backlog seine Themen raus, plant die, fährt das 14 Tage ab und nach 14 Tagen berichten wir zurück an den Product Owner. Dann haben wir vielleicht noch eine Woche normale Arbeit, in Anführungsstrichen, ja, und dann geht es nach einer Woche wieder los mit dem Sprint. Das ist Large-Scale Scrum. Und da gibt es eben gerade Produktentwicklungsbereiche, die das machen. Und dann stellen sie fest, Mensch, das funktioniert ganz gut, aber wir brauchen noch so andere Mechanismen in unserer Organisation, weil sonst funktioniert das nicht. Wir brauchen da doch neben den Scrum-Rollen, da brauchen wir noch mehr. Wir brauchen nämlich Chapter. Wir brauchen Communities, weil wenn die Leute ständig im Sprint arbeiten, dann entwickeln sie sich ja fachlich nicht unbedingt weiter. Das heißt, dann muss ich sehen, dass ich die 5 Jetzt nehme ich mal ein Beispiel, mechanische Ingenieure, die da überall drin sitzen, dass ich die nochmal in die Community bündel, damit die da untereinander nochmal Weiterbildung machen. Jetzt, okay, gut. So, jetzt zurück hier zur Organisationsform. Jetzt habe ich also hier meine Swimlanes, meine ganzen Teams, die starten immer gleich. Jetzt habe ich verstanden, jetzt brauche ich noch eine Community, damit die sich fachlich weiterentwickeln können. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ich brauche trotzdem noch disziplinarische Führung. Weil so ganz ohne Disziplin, was mache ich denn, wenn da einer nicht zur Arbeit erscheint? Das muss ich ja auch irgendwie regeln. Dann, das heißt, ich kann natürlich hier schon noch eine Hierarchie einbauen, die auch sinnvoll ist. Haben wir jetzt ja auch bei den Kollegen, die dann sagen, hier, wir führen da so einen großen Führungsbereich. Und das geht dann auch, weil diese Führungskräfte ja mit diesem Klein-Klein der Linie nichts mehr zu tun haben. Die ganzen Entscheidungen werden in den Teams selbstständig gefällt. Das heißt, ich kann natürlich als Führungskraft eine viel größere Führungsspanne führen in dem Moment. Okay, dann, so weit, so gut. So, und das zentrale Element hier, das ist der Punkt, man teilt sich ein gemeinsames Produkt-Backlog. Und das wäre jetzt die Frage. Seid ihr in der Lage, ein gemeinsames Produkt-Backlog zu teilen? Über alle Mitarbeiter hinweg und alle Teams hinweg. Ich habe ein Produkt-Backlog, das fülle ich über die Woche, über die Monate immer wieder auf und gehe in Sprints. Und wir stellen fest, im Moment scheint das noch nicht der Fall zu sein. Dann wäre diese Methode nicht die richtige, diese Organisationsform. Weil die ja darauf basiert, ich habe einen Product Backlog, ich starte immer zur gleichen Zeit und habe die gleiche Taktung. So, jetzt wechseln wir die Logik, jetzt gehen wir in die Kreisorganisation. So, die Kreisorganisation sagt jetzt, ich übernehme Elemente aus der agilen Projektmanagement-Logik, nämlich die Rollen, die Mitgliedschaften und die verschieden gearteten Kreise, nämlich zum Beispiel Praktikergruppen, was nichts anderes ist als die Chapter, die wir jetzt schon diskutiert haben, und macht daraus ein universelles agiles Organisationskonzept, unabhängig jetzt davon, ob das Produktentwicklung ist oder, ich sag mal, produktionsnah, spielt überhaupt gar keine Rolle. Also das ist hier die Alternative, wenn ich jetzt eben kein gemeinsames Produkt-Backlog habe, sondern verschiedene Kunden an mir ziehen, zu unterschiedlichen Zeiten, dann würde man eher dazu tendieren. So, und jetzt mache ich das einmal, stelle ich das kurz vor und dann, die Abbildung kennt ihr, glaube ich, schon, ne? Die habt ihr doch schon mal gesehen. Gut, also was haben wir hier auf der Außenschale? Da haben wir diese bereits erwähnten interdisziplinär besetzten Geschäftsteams, die dicht am Kunden, der hier draußen irgendwo mit seinem Prozess rüberschwebt. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, welchen Prozess können wir mal nehmen? Und da kommt dann irgendjemand aus diesem Prozess und sagt, hier, ich habe Features oder Themen und die möchte ich hier gerne umgesetzt haben von euch. Und dann sitzt hier ein interdisziplinär besetztes Geschäftsteam, was direkt diese Entscheidungen in der Regel zu 50% sofort fällen kann. So, also das heißt, ich habe da irgendwie ein Team von 4 bis 6 Leuten, ja, die haben hier ihre Regelkommunikation mit dem Kunden im Prozess, holen sich die Aufgaben ab, entscheiden direkt im Team, ob sie das selbst lösen können. Wenn ja, fallen die direkten Entscheidungen und tun das. Stimmen sich nicht mehr in der Linie irgendwie ab, sondern machen das einfach. Und dann kommt die Frage, wenn das jetzt zu große Aufgabenpakete sind, die dieses Team jetzt selber nicht mehr selbstständig lösen kann, dann machen die selbstständig eine Unterbeauftragung eines Entwicklungsteams. Und dann gehen die in ein Entwicklungsteam, die damit darauf spezialisiert sind und sagen, hier, bitte Lastenhefterstellung, das ist das Feature, das ist der Zeitpunkt, bitte liefert das zurück zu dem und dem Tag. Und dann machen die das hier in diesem Entwicklungskreis und dann liefern die das zurück und dann geht das wieder zurück zum Kunden. Wir haben also Wertströme, die kundenorientiert arbeiten und da ordnen wir jedem Wertstrom und jedem Kunden, je nachdem wie das organisatorisch passt, so ein Team zu, damit der Kunde einen Ansprechpartner hat und die Leute zum Kunden hin schnell agieren können und sofort entscheiden können, wenn da Themen. Genau. Und entweder die können das selbst entscheiden und selbst umsetzen oder die machen eine Unterbeauftragung in die Entwicklungsteams rein und sagen, hier ist ein Paket, das schaffen wir nicht, es brauchen wir Hilfe, bitte übernimmt das, ihr macht das. Und dann liefern die das wieder zurück. Das ist also diese Ebene der der Entwicklungsteams. Und da ist jetzt eins wichtig. Das könnte sein, dass das eure alten Fachteams sind, die alten Silos. Das könnte sein. Das könnte aber auch sein, dass sich das über die Betrachtung der Wertströme und Kunden jetzt wieder neu sortiert. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus dem letzten Projekt. Da hatten wir dann so eine Kreiskonstitution von diesem Kreis, von so einem Entwicklungskreis. Und das war ja die Abteilung Betriebsfestigkeit. Und die haben sich organisatorisch vom Wertstrom her ausgerichtet nach Projekt, Fahrzeugprojekt und Plattform. Und gesagt, das sind unsere Kernkunden. Okay? Und dann haben die da Geschäftskreise gebildet nach Plattform und nach Prozess. Und dann ging es um die Frage, wen brauchen wir denn jetzt in unserem Entwicklungsteam? Und dann haben die gesagt, naja gut, früher waren wir halt nur Betriebsfestigkeit Fahrzeug. Und dann hatten wir eine andere Kollegenabteilung, die hat Betriebsfestigkeit Karosserie gemacht. Und dann gab es noch eine Gruppe, die hat Absicherungsmanagement gemacht und Simulation. Und dann haben die gesagt, ja Moment mal, um den Geschäftskreis optimal zu bedienen, brauchen wir einen Absicherungsmanager Karosserie, Fahrzeug. Ich hätte gerne noch einen Simulanten dabei. Ich hätte gerne noch einen Absicherungsmanager dabei. Und keine Ahnung, was sie noch haben wollten. Ja? Ich will damit sagen, das kann sein, dass diese Entwicklungsteam ähnlich sind wie eure aktuelle Struktur. Das kann aber auch sein, dass sich das aufgrund des Wertstroms irgendwie neu sortiert, weil das mehr Sinn macht. Okay, dann haben wir das jetzt, glaube ich, auch verstanden. Geschäftsteams, Entwicklungskreise, Entwicklungsteams. Und dann brauchen wir hier noch ein K1. Das steht hier unter Koordination. Warum brauche ich da jetzt einen Koordinationskreis? Das ist jetzt noch ein anderes Element. Naja, das ist jetzt ja Folgendes. In der alten Welt habe ich meine Entscheidung abgestimmt über die Linie, richtig? In der neuen Welt passiert Folgendes. Alle drei Geschäftskreise gehen jetzt auf einmal auf DL1 zu und sagen, ich brauche deine Kappa. Und das Entwicklungsteam sagt, ey, Moment mal, stopp, alt, mehr geht nicht, wir können nicht mehr, wir laufen über. Okay, ja, was passiert jetzt? Jetzt brauche ich einen Koordinationskreis. Und in diesem Koordinationskreis sitzt ein Repräsentant von dem Team, von dem Team, von dem Team, von dem Kreis, von dem Kreis. Und dann treffen die sich da und dann wird das unter Kollegen erstmal versucht zu lösen. Die reden einfach miteinander. Das ist ein Joe Fix, wie ihr ihn vielleicht auch schon kennt. Und dann wird verhandelt. Ne? Könnt ihr früher anfangen? Könnt ihr später anfangen? Könnt ihr auf Leistung verzichten? Könnt ihr uns Kappa geben? Könnt ihr Leute rüberschieben temporär? Wir brauchen noch Kollegen hier. Ja, so, und dann wird das ausgehandelt. So, nur wenn das nicht klappt, dann haben wir nämlich einen Top-Kreis. Und dann wird das da hoch eskaliert. Und dann sagen die Kollegen, wir haben es probiert, wir haben es nicht hinbekommen. Wir brauchen jetzt eine Richtungsentscheidung von euch. Was sollen wir tun? Das heißt, um das ganz klar zu sagen, die Kreisorganisation ist nicht vollständig hierarchiefrei. Ja, es gibt immer noch die Möglichkeit einer Eskalation. Aber der Fokus ist, das merkt man hier, der ist auf Selbstorganisation. Das ist ein anderer Fokus. So, jetzt schließe ich das ab. Dann haben wir noch die Praktikergruppen, das sind die Gilden, das haben wir jetzt mittlerweile verstanden. Und hier diese Kollegengruppen, da ist letztendlich die disziplinarische Führung. Das heißt, ich kann ja dann einem Unterabteilungsleiter hier verschiedenste Kollegen, die hier in diesen Kreisen und Teams unterwegs sind, zuordnen und sagen, pass auf, der braucht ein Rückmeldungsgespräch einmal im Jahr, ein Leistungsgespräch. Und wenn irgendwas mal schief läuft und was eskaliert mit dem, dann bist du Ansprechpartner für die Person. Der kann dich auch ansprechen als Vertrauensperson, wenn irgendwas im Team nicht funktioniert, etc., etc., etc. So, also das ist jetzt genau der Punkt und da liegt auch die Magie dieser Organisation und auch der Vorteil. Ich habe unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Mitgliedschaften. Ich kann also als Mitarbeiter einerseits in diesem Geschäftskreis Mitglied sein, als Repräsentant meines Entwicklungsteams und dann bin ich im Entwicklungsteam Subject Matter Expert und mache einfach meine Arbeit. Und wenn ich hier in der RICO bin, dann bin ich der Repräsentant meines Teams und nehme die Aufgaben entgegen. Da habe ich eine andere Rolle. Und dann bin ich gleichzeitig noch mit meinen Kollegen in der Praktikagruppe und da habe ich vielleicht eine Spezialität und gebe ab und zu einen Wissensimpuls zu irgendeinem Spezialthema. Und dann bin ich gleichzeitig noch in der Kollegengruppe und berichte in Anführungsstrichen noch an meine Führungskraft, der mich disziplinarisch führt. Und dann jetzt zur Rolle hier, der mich vor allen Dingen coacht, in diesem neuen Umfeld zurechtzukommen. Der mir Impulse gibt, der mich entwickelt als Führungskraft, mich weiterbringt. Was ist jetzt hier der Vorteil? Die Leute sind nominell offiziell hier zugeordnet, aber in welchen Teams und in welchen Rollen die unterwegs sind, das könnt ihr von Woche zu Woche neu entscheiden. Und da kriegt ihr natürlich eine unheimliche Wandlungsfähigkeit rein in eure Organisation, weil immer da, wo der Kunde zieht und wo der Bedarf ist, da schiebe ich die Leute hin. Ob ihr hier oder hier Scrum-artig arbeitet, ist euch völlig selbst überlassen. Wenn ihr sagt, das macht Sinn und wir haben die Voraussetzungen für Scrum, dann macht ihr das halt. Wenn ihr sagt, wir haben die Voraussetzungen nicht, wir können das nicht, dann macht ihr genauso weiter wie bisher. Das ist ja euch selbst überlassen. Das Scrum hat hier nur bedingt was mit zu tun. Man übernimmt das Rollenverständnis und die Trennung von disziplinarischer Führung und fachlicher Führung. Aber die kollegial geführte Organisation sagt nicht, du musst Scrum machen.
Das war der Transformations-Podcast der agilen, lean und digitalen Welt. Wenn es dir gefallen hat, klick dich weiter durch zum nächsten Podcast oder nimm mit uns Kontakt auf und lass dich von uns beraten. Wir unterstützen dich in deiner Transformation. Ich sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Hier war dein Bert Jakobsen-Kramer.